NDR Info. Echo des Tages.
The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742.
Über 17 Millionen Stimmen für Leave, für den Austritt aus der EU. Dieses offizielle Ergebnis verkündete heute Janet Watson von der Wahlkommission. Und damit wurde zur Gewissheit, was sich seit den frühen Morgenstunden als Tendenz abzeichnete. Die Briten kehren der EU den Rücken. Eine Entscheidung, die abseits aller negativen oder positiven Wertungen wohl unstrittig eines ist, nämlich historisch. Wie reagieren Bürger, Politiker und die Wirtschaft auf dieses Votum? Was sind die Folgen für das Vereinigte Königreich, für die EU? Darüber berichten wir und diese Frage wollen wir auch kommentieren in diesem Echo des Tages. Nach den Brexit-Berichten bleibt noch etwas Zeit für andere Themen, unter anderem das Fracking-Gesetz im Bundestag und die Unwetter über Nord- und Westdeutschland. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen natürlich in London. 51,9% für den Austritt, 48,1% für den Verbleib in der EU. Das ist in dürren Zahlen das Ergebnis des EU-Referendums, das schnell politische Folgen hatte. Premierminister Cameron kündigte seinen Rücktritt an und Stephanie Pieper fasst einen turbulenten Tag in London zusammen.
Die Briten haben sich für das Abenteuer, für die Ungewissheit, für das Wagnis entschieden. Viele Londoner können heute noch gar nicht fassen, welches Schicksal das Wahlvolk dem ganzen Land beschert hat. So wie Chris, die unbedingt in der EU bleiben wollte. Die 42-Jährige ist heute frustriert, sie schämt sich und sie sorgt sich um die Zukunft ihrer Kinder.
I'm frustrated, I'm ashamed, I'm deeply concerned about the future of my children. I feel like crying my eyes out. It's a sad day.
Ich möchte am liebsten nur noch heulen, sagt Chris. Es ist so ein trauriger Tag. Ihr Namensvetter dagegen hat für den Brexit gestimmt und freut sich, dass sich die Mehrheit seiner Landsleute ebenso entschieden hat. Jetzt wirke alles sehr dramatisch, meint Chris, aber das werde sich mit der Zeit ändern. Das Land werde beliebt.
It's all very dramatic, but I don't think it'll be so dramatic in the long term. I think we'll reinvigorate the country a bit.
Großer Verlierer ist der Premierminister. David Cameron hatte gegen einen Brexit für die EU gekämpft und verloren. Am Morgen kündigte er in einer kurzen Rede an die Nation vor seinem Amtssitz 10 Downing Street seinen Rückzug an, spätestens zum Parteitag der Konservativen Anfang Oktober.
The country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship. Over the coming weeks and months.
Cameron versprach, das Brexit-Votum der Briten zu respektieren und das Schiff Britannia in den nächsten Wochen und Monaten auf Kurs zu halten. Er will es jedoch seinem Nachfolger überlassen, den britischen EU-Austritt in Brüssel formell zu beantragen.
This new Prime Minister takes the decision about when to trigger Article 50 and start the formal and legal process of leaving the EU.
Anders als Brüssel scheint Cameron also keine Eile zu haben, dem europäischen Club die Mitgliedschaft aufzukündigen. Und auch sein potenzieller Nachfolger als Partei- und Regierungschef Boris Johnson, der konservative Brexit-Frontmann, will nichts überstürzen.
In voting to leave the EU, it is vital to stress that there is now no need for haste.
Am Montag will Cameron mit seinem Kabinett in London über das weitere Prozedere beraten, ehe er am Dienstag zum EU-Gipfel nach Brüssel reist.
The total number of votes cast in favor of leave was 17,410,742.
Am frühen Morgen hatte die Wahlleiterin in Manchester das Ergebnis verkündet. 51,9% der Briten haben sich für einen Brexit, 48,1% dagegen ausgesprochen. Dieser Tag wird zum Triumph für den Chef der rechtspopulistischen UKIP, Nigel Farage, der den 23. Juni künftig als nationalen Feiertag verankern will.
Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
Die Ärmeren und die Älteren, die Engländer und die Waliser haben mehrheitlich für den Brexit gestimmt. Die Jüngeren und die Besserverdienenden, die Nordiren und die Schotten dagegen für den EU-Verbleib. Aus der gespaltenen Nation könnte bald eine abgespaltene Nation entstehen. Denn die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon kündigte prompt an, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum vorzubereiten. Abhalten möchte sie dies noch während die zweijährigen Austrittsverhandlungen mit der EU laufen.
If Parliament judges that a second referendum is the best or only way to protect our place in Europe, it must have the option to hold one within that timescale.
Die Chefin der schottischen Nationalpartei SNP will die Chance auf eine unabhängige schottische Nation ergreifen, aber eben in der EU. Das Vermächtnis von David Cameron könnte sein, nicht nur Großbritannien aus der EU geführt, sondern auch das Vereinigte Königreich zerstört zu haben. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin wird vor großen Herausforderungen stehen.
Aus London berichtete Stefanie Pieper. In Brüssel hatten die meisten Europapolitiker wohl gehofft, dass es am Ende doch, wie auch immer knapp, noch reichen würde für ein Remain, also für den Verbleib der Briten in der EU. Und so traf das Votum für den Brexit viele wie ein Schock. Doch nach etlichen Äußerungen des Bedauerns fanden die EU-Spitzen dann zurück zu einer deutlichen Sprache Richtung London. Man will jetzt eine klare Trennung und zwar schnell. Aus Brüssel Sabine Hackländer.
Man hatte es befürchtet, aber das Gegenteil gehofft. Jetzt gibt es nach Ansicht Brüssels kein Zurück mehr. Die Austrittsmaschinerie sei in Gang gesetzt, erklärte EU-Kommissionspräsident Juncker im Namen aller EU-Institutionen. Daran müsse sich nun auch Großbritannien halten. Wir erwarten von der britischen Regierung, dass sie den Willen ihrer Bürger achtet und den Austritt umsetzt, und zwar so schnell wie möglich, wie schmerzhaft dieser Trennungsprozess auch sein mag.
That process may be.
Doch selbst dieses zugegebenermaßen nicht ganz unwichtige Detail ist bislang ungeklärt und könnte zum ersten unschönen Eklat zwischen den frisch gekürten Scheidungsparteien führen. Wird der britische Premier Cameron das offizielle Austrittsgesuch bereits in der nächsten Woche stellen oder überlässt er dies tatsächlich wie angekündigt seinem Nachfolger, dann allerdings erst in 3 Monaten? Das hätte wohl fatale Folgen, ist auch der Fraktionschef der Christdemokraten im EU-Parlament Manfred Weber überzeugt. Wir brauchen Klarheit. Wir müssen jede Art von Unsicherheit vermeiden. Und das bedeutet, wir können nicht warten, bis die regierende Tory-Partei einen neuen Premierminister benannt hat. Wir fordern den sofortigen Beginn der Verhandlungen.
For immediate start of these negotiations.
2 Jahre würden solche Verhandlungen nach Artikel 50 des EU-Vertrages mindestens dauern. So lange, bis alle gemeinsamen Besitztümer auseinanderdividiert wären. Bis dahin wäre nach Ansicht Brüssel Folgendes unbedingt zu beachten.
Until the United Kingdom formally leaves,
bis Großbritannien offiziell ausgetreten ist, muss EU-Recht weiter angewandt werden. Und damit meine ich sowohl Rechte wie Pflichten.
And by this I mean rights as well as obligations.
So EU-Ratspräsident Donald Tusk in seiner Erklärung am Morgen. Doch neben diesen Trennungsformalitäten drückt Brüssel noch ein ganz anderes Problem. Die Frage, wie es mit dem Rest der EU, also den zurückbleibenden 27, weitergehen soll. Auch darüber soll nächste Woche beim EU-Gipfel beraten werden. Veränderungen müssten her, Lehren gezogen werden. Doch in welche Richtung dies gehen soll, ist noch völlig offen. Sicher war man sich heute nur, dass es auf die hämische Frage einer britischen Journalistin an Kommissionspräsident Juncker wohl nur eine Antwort geben dürfe. Ist dies der Anfang vom Ende der Europäischen Union?
No. Thank you all.
Aus Brüssel berichtete Sabine Hackländer. Auch für Deutschland wird der britische Austritt direkte Folgen haben. Unter anderem wird sie die Rolle Deutschlands im Konzert der EU-Staaten ändern. Wenn Großbritannien mit seinem Beharren auf Marktwirtschaft und mit seinem Misstrauen gegenüber Brüsseler Bevormundung nicht mehr dabei ist. Die Briten werden fehlen, so sehen es viele in Deutschland. Aber Kanzlerin Merkel wie auch Bundespräsident Gauck betonten heute die langfristige Perspektive. Die EU, finden beide, geht auch ohne die Briten. Christoph Prössl fasst die Berliner Reaktionen zusammen.
Selten klingen die Reaktionen der Politiker in Berlin so ähnlich wie heute.
Ja, das Votum der Britinnen und Briten für den Ausstieg aus der EU hat uns tief getroffen.
Das ist eine Ernüchterung.
Das Ergebnis ist Ausdruck einer schweren Krise der EU.
Das ist für Europa eine schwere Stunde.
Und ein wenig sah es so aus, dass viele doch davon ausgegangen waren, dass die Briten mehrheitlich für den Verbleib stimmen würden. Das Treffen der Spitzen von CDU und CSU wurde auf den Abend verlegt. Mittags Krisensitzung der Chefs aller im Bundestag vertretenen Fraktionen im Kanzleramt mit Angela Merkel, die danach vor die Presse trat.
Immer häufiger sehen wir uns damit konfrontiert, dass Menschen grundsätzliche Zweifel an der Richtung empfinden, die der europäische Einigungsprozess eingeschlagen hat. Wir müssen deshalb sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger konkret spüren können, wie sehr die Europäische Union dazu beiträgt, ihr persönliches Leben zu verbessern.
Es muss sich etwas ändern, so geht es nicht weiter. Bundespräsident Joachim Gauck sagte, der Respekt vor der Entscheidung der Briten sei verbunden mit tiefer Traurigkeit. Der bevorstehende Austritt sei nicht das Ende der Europäischen Union.
Sondern er ist der Anfang von neuen Bemühungen um Verteidigung der Europäischen Union und ihrer Werte. Und er ist, wo Reformen erforderlich sind, auch der Beginn eines neuen Zukunftsweges.
Doch welchen Weg in die Zukunft die Politiker nehmen wollen, das ist noch nicht so klar. Unterschiedliche Auffassungen darüber, wie Europa gerettet werden kann, deuten sich an. SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Jacques Delors, ein großer Kommissionspräsident, französischer Sozialist, hat mal den Satz geprägt: Niemand verliebt sich in einen Binnenmarkt. Das konnten wir jetzt erleben, dass das der Fall ist. Ich glaube, es muss darum gehen, dass Menschen in Europa auch wieder merken, dass die Europäische Union ihnen hilft.
Wie diese Hilfe konkret aussehen könnte, reichen der Wegfall von Roaminggebühren und der freie Reiseverkehr oder muss da noch mehr kommen? Für die Linkspartei steht fest, gerechter sollte es sein, der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch.
Europa muss sich verändern, Europa muss einen anderen Weg gehen. Es darf kein Projekt der Eliten, es darf kein Projekt der Banken und Konzerne, sondern es muss ein Europa der Menschen sein.
Für die Menschen. So klingt es auch bei den Grünen, der Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter.
Wir brauchen eine stärker demokratische Europäische Union. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen eine bessere Zusammenarbeit in ökonomischen Fragen, dass manche Menschen, die in vielen Ländern sich ökonomisch, wirtschaftlich abgehängt fühlen, wieder Hoffnung schöpfen.
Christian Lindner, Parteichef der FDP, kritisierte Merkel und Kommissionschef Juncker. In Europa werde den Problemen hinterherregiert. Der stellvertretende Vorsitzende der AfD, Alexander Gauland, bedauerte das Ergebnis der Abstimmung.
Weil die Briten als Pragmatiker uns jetzt mit Herrn Schäuble und Herrn Draghi und Herrn Juncker und Herrn Schulz zurücklassen.
Gauland forderte die Möglichkeit für Volksabstimmungen in Deutschland. Ein Referendum über einen EU-Austritt der Bundesrepublik sei jedoch kein Thema.
Christoph Prössl war das aus Berlin. Der Brexit hat längst nicht nur politische Folgen, möglicherweise weit gravierender sind die wirtschaftlichen. Schon die Aussicht auf den britischen Rückzug hat heute weltweit zu Kurseinbrüchen geführt. Allein heute wurden so nach Schätzungen von Analysten Billionen von Euro an Börsenwert vernichtet. Über die Entwicklung an den Aktienmärkten berichtet aus Frankfurt Mischa Erhardt.
Als sich das Ergebnis des britischen Volkswillens abzeichnete, sendete es an den Finanzmärkten Schockwellen rund um die Welt. In Asien gingen Börsenkurse in die Knie, an den Devisenmärkten rauschten der Euro und das Pfund in atemberaubendem Tempo in den Keller und die europäischen Aktienmärkte erlebten einen schwarzen Freitag, zumindest am Vormittag. Denn nach Ansicht vieler Beobachter handelt es sich beim nun beschlossenen Brexit um eine Zäsur in Europa.
Ich denke, dass das wirklich einen extrem großen Einfluss haben wird. Wir werden vielleicht in Jahren zurückgucken und schauen, es gab eine Zeit in Europa vor dem Brexit und eine danach.
Sagt der Chefvolkswirt der ING-DiBa Carsten Jeski. Diesen Einschnitt quittierten Anleger mit dem Abzug von viel Kapital aus Europa. Der DAX am deutschen Aktienmarkt verlor zeitweise rund 10%. In einigen Südländern des Kontinents wie Griechenland oder Spanien liegen die Verluste nach dem Referendum noch weit höher. Und an den Devisenmärkten flüchteten Investoren aus Euro und Pfund in den Dollar oder etwa den Schweizer Franken. Und die Unsicherheit nach dem Referendum wird so schnell auch nicht wieder verschwinden, meinen Experten wie Michael Heise, Chefvolkswirt der Allianzgruppe. Denn nach der überraschenden Antwort der Briten stehen nun viele Fragen im Raum.
Wer die Geschicke Großbritanniens dann in die Hand nimmt, wie die Verhandlungen zur EU sich entwickeln, das sind riesige Unsicherheiten und die werden zu Turbulenzen an den Börsen führen. Auch was das Pfund angeht, auch was den Euro angeht, der ja auch leidet unter dem Ausstieg Großbritanniens. Also sehr viel Turbulenz, wenngleich nicht alle Bewegungen, die wir heute sehen, dann auch dauerhaft sein werden.
Das sieht auch Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, so. Und zwar auch mit Blick auf den heutigen Handelsverlauf.
Die meisten Marktteilnehmer hatten damit gerechnet, dass Großbritannien in der Währungsunion bleibt. Daher ist der Markt heute auf dem falschen Fuß erwischt worden. Der Markt hat also heftig reagiert, aber er hat nicht panisch reagiert.
Denn bis Handelsende haben sich die Kursverluste, zumindest am deutschen Aktienmarkt, verringert. Der DAX schloss mit einem Abschlag von knapp 7% bei 9.557 Punkten. Dennoch, die Suche nach Sicherheit stand ganz oben auf der Tagesordnung von Anlegern am Tag 1 nach dem Brexit-Referendum. So suchten sie Schutz beispielsweise in vermeintlich sicheren Häfen wie Gold oder Bundesanleihen. Deswegen sind am Anleihemarkt die Zinsen für Schuldscheine des Bundes noch tiefer gerutscht. Und bei vielen Anleihen heißt das tiefer in den negativen Bereich. Davon profitiert Deutschland. Carsten Jeski von der ING DiBa.
Ja, man könnte natürlich ein bisschen sarkastisch sagen, dass Deutschland hiervon wieder profitiert. Der Euro wird ein bisschen schwächer. Die Renditen auf 10-jährige Staatsanleihen sind im dick negativen Bereich jetzt. Also man kann sich noch billiger finanzieren, man bekommt sogar Geld hinterhergeworfen. Und letztendlich wird eventuell sogar der Finanzstandort Frankfurt mittelfristig von so einem Brexit profitieren.
Doch das ist allenfalls die Perspektive auf lange Sicht. Denn kurz- und mittelfristig gilt, die Finanzmärkte, vor allem in Europa, sind mit dem Nein der Briten zur EU wieder ein ganzes Stück unberechenbarer geworden.
Mischa Erhardt berichtete aus Frankfurt. Es ist die sogenannte Domino-Theorie, die den EU-Freunden besondere Sorgen macht. Nach dieser Theorie könnte Großbritannien nur der Anfang sein und den Anstoß geben für Ausstiegsnachahmer in anderen Ländern, bis die EU schließlich zerfällt. Auch wenn es dafür noch keine Anzeichen gibt, die Skeptiker in der EU fühlen sich jetzt im Aufwind, unter anderem in den Niederlanden. Von dort Ludger Kacmirczak.
Hurra für die Briten, jubelt Geert Wilders. Jetzt sind wir an der Reihe, schreibt der niederländische Rechtspopulist im Kurznachrichtendienst Twitter. Es sei Zeit für ein niederländisches Referendum. Die ebenfalls EU-kritischen Sozialisten in Holland hoffen, dass Brüssel den Warnschuss verstanden hat. Sie fordern mehr Demokratie und weniger Superstaat in Europa, sind aber gegen einen niederländischen EU-Austritt. Alle anderen Parteien im Den Haager Parlament reagierten tief enttäuscht über das Ergebnis aus Großbritannien. Schritt für Schritt und in aller Ruhe müsse Europa nun eine stabile Lösung suchen, sagte Premier Mark Rutte. Wichtig ist für ihn, dass der Brexit wirtschaftlich nicht allzu dramatische Folgen haben wird. England ist nach Deutschland der wichtigste Handelspartner für die Niederlande.
Auch in Tschechien werden die EU-kritischen Töne lauter. Aus Prag, Stefan Heinlein.
Das Referendum sei ein riesiger Triumph gegen das Brüsseler Monster, so Ex-Präsident Václav Klaus. Anders die Reaktion der amtierenden Mitte-Links-Regierung. Sie hatte bis zuletzt für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union geworben. Das Nein der Briten bedeute jetzt aber nicht das Ende der EU, erklärte Ministerpräsident Sobotka in Prag. Allerdings müsse Brüssel künftig handlungsfähiger, flexibler und weniger bürokratisch werden. Nur so erhalte die EU mehr Rückendeckung ihrer Bürger. In Tschechien ist die EU-Skepsis seit Jahren gewachsen. Eine Mehrheit fordert mittlerweile ein Chexit ihres Landes. Im Parlament wartet ein Antrag einer rechtspopulistischen Partei für eine Volksabstimmung nach britischem Vorbild auf Zustimmung.
Auch in Frankreich fordert der rechtsextreme Front National eine Volksabstimmung über den Verbleib in der EU. Doch Präsident Hollande setzt auf Reformen. Aus Paris, Kerstin Kallmeier.
Es muss sich etwas ändern, ist Frankreichs Präsident Hollande überzeugt. Europa müsse sich auf das Wesentliche konzentrieren. Hollande kündigte eine Initiative Frankreichs an. Dazu gehöre die Sicherheit und Verteidigung Europas, Investitionen für Wachstum und Arbeitsplätze sowie eine Stärkung der Eurozone. Wie dringend nun für Hollande der Handlungsbedarf ist, zeigt sein Terminkalender. Für den Nachmittag hatte der Präsident eine außerordentliche Kabinettssitzung anberaumt. Am Montag wird er in Berlin an einem Vierergipfel mit Bundeskanzlerin Merkel, dem italienischen Regierungschef Renzi und EU-Ratspräsident Tusk teilnehmen, bevor es am Dienstag nach Brüssel geht. Zunächst aber wird Hollande morgen die Vertreter der großen politischen Parteien empfangen, darunter auch die Vorsitzende des rechtsextremen Front National, Le Pen. Sie hatte nach dem Ja der Briten zum Ausstieg bekräftigt, die Franzosen ebenfalls über einen Verbleib in der EU abstimmen lassen zu wollen, sollte sie nächstes Jahr zur Präsidentin gewählt werden. Nach einer zeitgleich zum britischen Referendum durchgeführten Umfrage sind derzeit allerdings 64% der Franzosen gegen einen sogenannten Frexit.
Aus Paris war das Kerstin Gallmeier. Zurück zur Splendid Isolation, zurück zum Nationalstaat, raus aus der EU. Das ist das Rezept, für das eine Mehrheit der Briten gestimmt hat. Kein guter Tag für Großbritannien. meint Jens-Peter Marquardt in seinem Kommentar.
Diese Entscheidung der Briten wird nicht als Finest Hour, als Sternstunde in die Geschichte eingehen. Eher als das Gegenteil, als schwarzer Tag in der Geschichte des Landes. Anders als 1940, als die Briten unter Führung Winston Churchills auf dem europäischen Kontinent Verantwortung übernahmen, Hitler die Stirn boten und damit den Grundstein für die Befreiung Europas von der Nazi-Diktatur legten, ziehen sie sich jetzt zurück und igeln sich ein. Churchill wählte damals in der tatsächlichen Finest Hour der britischen Geschichte die Zukunft. Jetzt haben die Briten den Weg zurück in die Vergangenheit gewählt. Zurück in die Zeit der Nationalstaaten und der geschlossenen Grenzen. Diese Entscheidung wird gravierende Folgen haben. Zunächst einmal für Großbritannien. Die britische Wirtschaft, die sich gerade in jüngster Zeit prächtig entwickelt hat, mit hohen Wachstumsraten und einem großen Zuwachs an Arbeitsplätzen, wird leiden. Zunächst unter der Unsicherheit, die Gift für Investoren ist. Am Ende aber auch unter dem Ausschluss aus dem Binnenmarkt. Japanische Autohersteller, die in Großbritannien für den europäischen Markt produzieren, werden sich neue Standorte auf dem Kontinent suchen. Internationale Banken, die ihr Eurogeschäft noch in London abwickeln, werden nach Frankfurt abwandern. Das alles war den Briten vor diesem Referendum bekannt. Und doch wollte eine Mehrheit diese Warnungen nicht hören. Wo ist der Pragmatismus, die Vernunft der Briten geblieben? Stattdessen haben sie lieber ihrem Frust freien Lauf gelassen. Über eine Welt, die sich schnell ändert, die nicht mehr so ist wie in viktorianischen Zeiten, nicht mehr so übersichtlich wie damals und heute, bunter ist, als es der Mehrheit der Briten offenbar lieb ist. Denn sie haben gestern nicht nur über die EU abgestimmt. Ihr Nein zur EU ist auch eine Absage an die Zuwanderung weiterer Ausländer, eine Absage an den modernisierten Konservatismus à la Cameron, der sogar Homo-Ehen legalisiert hat. Ein Protest gegen das politische Establishment, gegen die etablierten Parteien in Westminster und ein Hilferuf derer, die sich abgehängt fühlen, die unter der immer größer werdenden Spaltung zwischen Arm und Reich leiden. All das hat dazu geführt, dass Großbritannien jetzt aus der Europäischen Union austritt, ohne dass dieser Austritt auch nur eines dieser Probleme lösen wird. Das ist das Tragische an dieser Entscheidung. Und Europa? Die EU hat kräftig dabei mitgeholfen, dass es zu diesem Desaster gekommen ist. So wie sich die Europäische Union derzeit präsentiert, ist sie kein Projekt, dem die Bürger Europas begeistert folgen. Dass nach diesem Referendum das Haus Europa jetzt auseinanderfliegt, das ist die große Gefahr weit über Großbritannien hinaus. Denn die europäische Einheit ist das größte Friedensprojekt der vergangenen 70 Jahre. Winston Churchill wusste das. Er war derjenige, der 1946 die Vereinigten Staaten von Europa erfunden hatte, als Konsequenz aus zwei furchtbaren Weltkriegen, die von europäischem Boden ausgegangen sind. Seine Nachfolger sind jetzt dabei, dieses Erbe zu verspielen. Europa ist die Zukunft, die Nationalstaaten sind es nicht.
Soweit der Kommentar von Jens-Peter Marquardt und soweit auch unsere Berichte zum Thema Brexit im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Dass Hillary Clinton im Wahlkampf um das Präsidentenamt in den USA für die Demokraten ins Rennen geht, ist eigentlich längst ausgemacht. Bei der Zahl der Delegiertenstimmen liegt sie uneinholbar vor ihrem innerparteilichen Rivalen Bernie Sanders. Doch Sanders wollte bisher seine Niederlage nicht eingestehen, bis heute. Jetzt will er doch Clinton unterstützen. Alles unter dem Motto, Hauptsache Trump wird verhindert. Aus Washington, Sabina Fritz.
Einfach aufgeben passt nicht zu dem streitlustigen 74-jährigen Bernie Sanders. Er wurde in der amerikanischen Fernsehsendung Morning Joe gefragt, werden Sie bei der Wahl für Hillary Clinton stimmen? Und er sagte, ja.
Yes, yeah, I think the issue right here is I'm going to do everything I can to defeat Donald Trump.
Wir müssen alles tun, um Donald Trump zu verhindern. Damit hat er eingeräumt, dass er keine Chancen mehr hat im Rennen um das Weiße Haus.
I'm pretty good in arithmetic, and what I know is that Hillary Clinton has more pledged delegates than I do, and she has a lot more.
Ich bin gut in Mathematik und ich weiß, dass sie mehr Delegiertenstimmen hat als ich. Dennoch will er weiter für seine Ziele kämpfen. 13 Millionen Amerikaner haben ihm bei den Vorwahlen ihre Stimme gegeben. Er hat die Sorgen der Amerikaner mit wenig Geld in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes gerückt und damit Hillary Clinton gehörig unter Druck gesetzt. Sein Ziel sei nun erstens, Donald Trump zu verhindern. Es könne niemand Präsident der Vereinigten Staaten werden, der gegen Frauen, Muslime und Ausländer sei. Außerdem wolle er alles tun, um so viel wie möglich von seinen Forderungen in das Parteiprogramm einzubringen, das ebenfalls auf dem Parteitag im Juli beschlossen wird. Dazu gehört für ihn ein kostenloses Studium, ein Mindestlohn von $15 und der Kampf gegen den Klimawandel. Auf die Frage, ob er denn diese Ziele nicht besser als Teil einer Clinton-Regierung umsetzen könnte, sagte er, wir sprechen miteinander, aber sagen Sie es nicht weiter.
Das sogenannte Fracking ist eine umstrittene Technik. Einerseits kann man damit Gas fördern, das mit konventionellen Methoden nicht erreichbar wäre. Andererseits fürchten Umweltschützer, dass das Grundwasser belastet wird, wenn giftige Chemikalien in den Untergrund gepresst werden. Auch um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, hat der Bundestag heute neue Vorschriften für das Fracking abgesegnet. Beschlossen wurde ein Gesetzespaket, das der Technik enge Grenzen setzt. Aus Berlin, Janina Lückow.
Unkonventionelles Fracking, also die Gewinnung von Gas und Öl aus härteren Schiefergesteinsschichten, wird in Deutschland verboten, und zwar unbefristet. Probebohrungen sind nur mit Zustimmung der jeweiligen Landesregierungen möglich und auf insgesamt 4 beschränkt. Für das konventionelle Fracking in Sandstein gelten künftig strengere Auflagen. In 5 Jahren kann das Parlament erneut über das Gesetz entscheiden, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen. Redner der Koalitionsparteien bezeichneten die Einigung als Riesenerfolg und als Sternstunde des Parlaments. Frank Schwabe von der SPD sagte, man habe gemeinsam auch unter Beteiligung der Zivilgesellschaft gerungen und ein gutes Ergebnis gefunden. Vertreter der Linken und der Grünen stimmten gegen den Gesetzentwurf. Sie verlangen ein generelles Fracking-Verbot. Hubertus Stäbel von der Linken sprach von einer Gefahr für Mensch und Natur, von einer teuren und unbeherrschbaren Risikotechnologie.
Aus Berlin war das Janina Lückow. Nach der Hitze kamen die Gewitter. Über größere Teile von Deutschland ist gestern Nacht eine Unwetterfront gezogen. Extremer Regen, Hagel und Gewitter hielten die Feuerwehren in Atem. Im Norden, unter anderem in Hamburg, liefen Keller voll. In Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wurden Häuser durch Blitzschläge beschädigt und Straßen überschwemmt. Und am Abend drohen weitere Gewitter. Besonders schlimm aber traf es das Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Starkregen hat etliche Häuser unter Wasser gesetzt, wie Melanie Weyand aus Rheine berichtet.
Besonders hart hat es die Anwohner rund um den Bahnhof getroffen. Hier gibt es einen Teppichladen, den ein Deutsch-Iraner seit 49 Jahren in Rheine hat. Und hier ist so gut wie alles weggeschwommen.
Das Wasser ist so hoch gekommen, dass diese ganze Mobiliar und Teppiche auch verschoben worden sind. Und ich bin auch noch nicht ganz durchgekommen. Das Feuerwehr ist noch dabei, die pumpen schon seit über einer Stunde. Wir haben große Schaden. Ob die überhaupt zu retten sind, das kann ich nicht sagen. Man sagt doch Katastrophe.
Es entstand ein gewaltiger Schaden von mehreren 100.000 Euro. Nach Stunden sitzt der völlig erschlagene und verzweifelte Teppichhändler vor seinem Laden. Schräg gegenüber ist das Rockcafé in Rheine, direkt an einer Unterführung. Hier hat es die Stammgäste in der Nacht eiskalt erwischt. Einer von ihnen war Hendrik Walles.
Man hat den Wasserpegel immer höher kommen sehen. Man saß dann auch am Fenster immer höher steigen. Das Gefühl wurde immer mulmiger, aber noch nicht panikartig. Und dann wurde es noch derber, also noch voller. Und dann ist auch das Fenster eingedrückt worden durch die Wucht des Wassers.
Und dann müssen sich dramatische Szenen hier abgespielt haben, erzählt der Wirt.
Wir sind mit 11 Mann insgesamt da drin gewesen. Einer musste irgendwie unter den Tisch weggeklemmt, rausgezogen werden. Und einer konnte nicht schwimmen. Und 2 andere Gäste haben den mit rausgeschwommen. Wir sind alle da vorne um die Ecke durchs Fenster geschwommen.
Völlig fassungslos stand der Wirt heute vor den Trümmern. Versichert ist er nicht. Eine solche Elementarversicherung schließt an dieser Stelle nämlich kein Versicherer ab. Doch nicht nur in Rheine sind die Menschen verzweifelt. Besonders dramatisch ist die Lage am Freitagmittag in Borken-Gehmen. Katastrophenalarm wurde ausgerufen, weil der Fluss A stark über die Ufer getreten ist. Die Borkener Bürgermeisterin Mechtel Schulze-Hessing.
Das Wasser steigt und steigt. Wir haben jetzt natürlich die Feuerwehr im Dauereinsatz. Seit gestern Abend nonstop. Darüber hinaus haben wir jede Menge ehrenamtlicher Helfer hier aus Geben, aber auch aus dem Rathaus eine große Mannschaft rekrutiert, die hier helfen, Sandsäcke entsprechend voll zu machen und die Sicherungsmaßnahmen für die Gebäude umzusetzen.
Wann der Dauereinsatz vorbei ist, ist noch nicht abzusehen. Bislang gab es in Münsterland 3 Verletzte. Einer von ihnen wurde vom Blitz getroffen. Bis zum frühen Nachmittag haben die Rettungskräfte bereits 2700 Einsätze im Münsterland gefahren.
Soweit der Bericht von Melanie Weyand und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.